Heute geht es in der Late Nerd Show um den Lustria-Band für Warhammer Fantasy Roleplay, um Eat the Reich und Moon Knight Comics. Dies ist eine weitere Late Nerd Show und ihr seid herzlich willkommen zu diesem Anlass, über mehrere Rollenspielsachen und eine Comicreihe zu reden, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das Kernstück der heutigen Folge allerdings ist dieser Band, hat er auch verdient, denn er hat lange gebraucht, um tatsächlich mal auf den Markt zu kommen. Lustria ist der Name eines Kontinentes, der warm, fies, tödlich und voll mit Echsenmenschen ist, in der Welt von Warhammer Fantasy Roleplay. Man könnte jetzt sagen, die alte Welt, aber die alte Welt ist auch ein Kontinent auf der alten Welt von Warhammer Fantasy Roleplay. Entschuldigt, dass ich euch verwirre, aber so ist nun mal leider inzwischen der Kanon. Lustria ist das Äquivalent zu Südamerika. Die Warhammer Fantasy Welt ist mehr als nur leicht angelehnt an unsere reale Welt, was die Landmassen angeht und teilweise auch die Kulturen, die dort unterwegs sind, aber alle davon sind ein überzeichnetes Zerrbild der Originale und in Südamerika-Äquivalent sind auch nur sehr wenige Menschen, sondern die Leute, die dort eigentlich schon seit Ende der Eiszeit leben, sind Echsen, aufrechtgehende, die unter anderem sich Dinosaurier als Haustiere halten. Kurzer Exkurs, ich habe mit den meisten Welten nicht so viel Spaß, die sehr nah an unserer Realität sind, weil es häufig einfach nur ein Wiederkäuen von Klischees ist und ich bin mir auch hier jetzt nicht so ganz sicher, warum es für mich funktioniert, aber es funktioniert für mich. Ich glaube unter anderem, weil die Echsenleute hier drin sehr ernst genommen werden als Kultur, als Lebewesen, als Wesen, die kulturschaffend und intelligent sind, aber definitiv anders als Menschen. Und weil Nordamerika bzw. die Teile, wo die USA liegen würde, in unserer Welt besiedelt sind von Dunkelelfen, die fiese, sadistische, aber grenzwertig unfähige Kriegstreiber sind. Okay. Andere Leute, die sehr viel mehr Ahnung von der Materie haben, müssten einordnen, inwiefern es seltsam ist oder nicht, den Echsenmenschen in Südamerika Sachen an die Hand zu geben, die vom Design her zumindest vage meso- und südamerikanisch aussehen. Ich erwähne es einfach. Lustria ist ein Kontinent, der dazu gedacht ist, bespielt zu werden von Leuten, die aus der alten Welt, Pseudo-Europa, kommen und dort vermutlich auf traurige und unwürdige Art und Weise sterben werden. Denn Lustria ist eine Todesfalle. Der Band erklärt auch, warum.
Hallo Indy.
Hi.
Denn hier muss der Band auch ein bisschen ausholen und die frühe Historie der Warhammer-Welt aufrollen. Wir bekommen im Grundregelwerk so ein kleines bisschen dazu, aber hier wird jetzt wirklich eine ganze Reihe an Fakten aufgetischt, dass diese Welt von mehr oder weniger Aliens, den Old Ones, gefunden wurde, als sie noch in einer Eiszeit war. Die haben den Planeten ein bisschen näher an die Sonne geschubst und ihn so aufgetaut, eine ganze Reihe der dort lebenden Spezies verändert und intelligenter gemacht oder ihnen andere Fähigkeiten gegeben. Dann gab es eine Katastrophe und große Portale an den Polen sind kaputt gegangen und Chaos kam über die Welt. Und nach ein paar letzten Versuchen, das zu verhindern, sind die Old Ones dann auch wieder verschwunden. Zurückgelassen haben sie speziell im Lustria die Slann, das sind krötenartige intelligente Wesen, die meistens auch mächtige Magier sind, die die Aufgabe überreicht bekommen haben, den großen Plan und die Vorhersagen der Old Ones weiter auszuführen. Und mit ihnen zusammenarbeiten verschiedene Echsenmenschen, allen voran die Skinks, das sind kleine, anpassungsfähige, intelligente, arbeitsame Leute. Und dann auch noch größere Saurus und Kroxigor. Und die einen sind vor allen Dingen für den Krieg gedacht, die anderen dazu, schwere Dinge zu bewegen und Gebäude zu bauen. Und als Abwehrmaßnahme gegen das Chaos ist der ganze Kontinent verändert worden. Der ist nämlich im Grunde auch eine große magische Maschine. Die ganzen Städte, die die Echsenleute dort angelegt haben, liegen auf geomantischen Knoten, was ihnen besondere Fähigkeiten und den Slann-Magiern große Macht verleiht. Und indem sie diese Knotenpunkte manipulieren, können sie auch den ganzen Kontinent oder sogar weltweit die Magie verändern. Deswegen sieht aber auch die Karte so schick aus mit den Linien, die dahin durchlaufen. Das sind im Grunde die Ley-Linien, die manipuliert werden. Nachdem all das einmal auf, hier sind eine Menge Seiten tatsächlich, einfach nur in historischen Daten, im ersten Teil des Buches aufgearbeitet wurde, kriegen wir eine Beschreibung der wichtigsten Orte. Da sind Tempelstädte dabei, aber auch verlorene Städte und Orte von großer Macht. Das sind vor allen Dingen Dinge, die die Echsenmenschen erbaut haben. Aber wir haben auch andere Fraktionen, die auf diesem Kontinent unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel eine von den wenigen festen menschlichen Siedlungen, Skeggy, die wurde von den Leuten, die im Pseudo-Skandinavien leben, in Norska, gegründet von jemandem, der Lost Eriksson hieß, weil sein Vater Erik ziemlich lost war. Und dementsprechend ist auch das Warhammer-typische Phänomen, dass Leute bizarre Namen haben, hier mit drin. Ich meine, die meisten Namen von Echsenleuten und ihren Städten ist angelehnt an dem, was wir zum Beispiel von aztekischen Worten kennen, beziehungsweise überleben die Klischees davon, aber es gibt dann auch die Stadt Con Queso, also mit Käsesoße. Es gibt auch eine ganze Region, in der ein uralter Vampir herrscht und eine untote Armee aufbaut. Es gibt Hochelfen, die dort Handelsposten unterhalten, die für die meisten Leute unsichtbar sind. Es gibt Inseln, auf denen noch eine ganze Reihe andere Leute unterwegs sind und eine ganze verlorene Stadt, in der die Rattenmenschen, die Skaven, umtriebig sind und die zerstört wurde von den Slann, indem man einen Kometen drauf hat fallen lassen. Das hat aber am Ende die Ratten und einen Nörgeldämon, also einen Pestilenzdämon, die da drin sitzen, immer noch nicht aufgehalten. Das heißt, obwohl dieser Kontinent noch nicht so lange in Anführungsstrichen entdeckt worden ist, also entdeckt worden von den Menschen aus der alten Welt, gibt es Beziehungen und Fäden, die zu ganzer Reihe unterschiedlichen anderen Kulturen und Spezies auf dem Planeten führen. Dementsprechend geht es unter anderem auch darum, warum kommen Leute dahin, welche Schätze wollen sie bergen, welche seltenen Pflanzen oder Tiere wollen sie einsacken, nach was für Heilmitteln wollen sie suchen. Es ist schon gezielt als ein Setting gedacht, wo man als Außenseiter hingeht. Es gibt zwar auch einen Regelteil dazu, wenn man Echsenmenschen spielen will, aber das Buch legt einem schon ans Herz, das nur zu tun im Rahmen einer Kampagne, die auch in Lustria spielt, und erklärt, dass die Echsenleute schlicht und einfach sehr anders funktionieren als die Spezies, die wir sonst zur Auswahl haben. Und das finde ich tatsächlich gut, weil das ernst genommen wird, dass das Leute sind, die nicht warmblütig sind und dementsprechend schon mal eine ganz andere Interaktion mit der Umwelt haben, von Aufwärmen über Abkühlen bis hin dazu, wie oft sie essen müssen, und dass auch ihre Gehirne ganz anders funktionieren, dass sie Freude, Unterhaltung und dergleichen anders wahrnehmen und anders verarbeiten und dass sie vor allen Dingen alle direkt geboren werden, denn sie werden nach einem Plan der verlorenen Old Ones einfach aus Spawning Pools an die Oberfläche gebracht, dass die immer sozusagen den Imperativ in sich tragen und die beruhigende Gewissheit, dass sie Teil des großen Plans sind. Und wenn etwas diese Gewissheit erschüttert, weil Vorhersagen nicht eintreffen, weil Dinge schief gehen, weil ihnen klar wird, dass der Rest der Welt nicht so funktioniert, dann ist das etwas, was zutiefst an ihrer Existenz kratzt. Ich finde, das ist durchaus ein sehr spannendes Konzept, aber ich kann auch verstehen, dass man das nicht den meisten Spielern einfach so an die Hand geben will. Andere Dinge, die wir regeltechnisch bekommen, sind Magieregeln für die spezielle synkretistische Magie der Slann, die sowohl ein bisschen arkan als auch göttlich ist und vor allen Dingen mit Himmelsmagie zu tun hat. Jetzt soll man keine Slann spielen, halte ich auch für nicht so spannend, denn deren Haupteigenschaft ist, dass sie in einer Art kontinuierlicher Trance leben, aus der sie nur kurz hin und wieder aufwachen und versuchen dann irgendetwas vom großen Plan umzusetzen. Klingt jetzt nicht wie die spannendste Charaktermöglichkeit. Aber ein wenig was von der Slann-Magie ist für bestimmte Hochelfen tatsächlich zugänglich. Ansonsten ist es eben für NSCs gedacht. Und wir bekommen auch Monster, nachvollziehbarerweise, denn es gibt haufenweise Zeugs, was in Lustria einen umbringen will, ob das jetzt Dinosaurier sind oder fleischfressende Pflanzen oder Dschungelorks und riesige Insekten, Hundertfüßler und dergleichen. mit am spannendsten, denke ich, was Charakteroptionen und Regelaufsätze angeht, sind die neuen Berufe bzw. Karrieren ist das Wort, das ich gesucht habe, die man auswählen kann für seine Charaktere. Dazu gehören eben Berufsgruppen, die explizit für das Unterwegssein in fremden Gebieten, für das Erkunden von Dschungel und anderen gefährlichen Gegenden gedacht sind. Das sind Leute, die sich eben in diesem feindseligen Gebiet auskennen, die einen Weg finden, wo sonst keiner einen findet, aber auch Übersetzer, was ein ziemlich cooler Job ist und eben sehr viel soziale und Wissensskills dann mitbringt. Der Abschluss des Buches ist nur ein paar Seiten lang und enthält drei Abenteuer. 5 Seiten insgesamt und auf einer davon ist vor allen Dingen eine Insel. Die Abenteuer sind im Grunde nur Skelette von Geschichten, die hier drin sind. Es gibt einen Aufhänger, dann wie man also was man in dieser Geschichte grob macht, wer sich dafür eignet und dann ein paar Möglichkeiten, wie es ausgehen kann, ein paar NSCs. Damit kann man sicher arbeiten. Also ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, die ein bisschen erfahrener sind an Spielleitungen, damit auch wirklich spannende Sachen bauen können. Aber es ist eine kuriose Sache, dass wir drei so hier sind die Grundlagen eines Abenteuers bekommen, während das Buch ohnehin schon voll ist von diesen kleinen Einschüben, die einen Haken drin haben, weil es Plothooks sind. Da sind Ideen drin für Aufträge, Probleme, Charaktere, für Mini-Abenteuer oder sogar Starts in ganze Kampagnen, die eben nur in ein paar Sätzen zusammengefasst sind. Das heißt, wir haben diese Plothooks und wir haben etwas weiter ausgearbeitete Plothooks, aber ich finde, wir haben kein wirklich vollwertiges Abenteuer, das uns den Service bietet, dass wirklich verschiedene unterschiedliche Wege drin sind und vor allen Dingen Werte und Lösungsvorschläge, wie man sie leiten soll. Es ist insgesamt ein spezieller Band, der aber, das ist für jemand, der es von vorn nach hinten am Stück einmal durchliest, ein Bonus, sehr angenehm geschrieben ist. Durchaus respektvoll, aber gleichzeitig auch manchmal auf diese düstere Art und Weise humorvoll, die Warhammer Fantasy eben mitbringt. Ist schön illustriert mit einer ganzen Reihe vollfarbigen Kacheln und dann NSCs, die, wie es üblich ist, in der Reihe in Schwarz-Weiß gezeichnet sind. Es ist ein spezielles Setting, weil es eben dieses Hey-ho, wir wollen irgendwo hin und Schätze ausheben und dann geht alles furchtbar schief, mehr oder weniger die Grundlage von fast allem ist, was hier drin passieren kann. Es gibt aber durchaus Dinge, die man daraus exportieren kann, wie die Berufsgruppen, wie bestimmte Viecher, wie überhaupt den Hintergrund über die Welt oder so, die auch in andere Kampagnen einfließen können. Und ich denke auch Leute, die nicht mit Warhammer Fantasy oder sowas arbeiten können, auf jeden Fall mit der ganzen Reihe von den Ideen da drin, von den Plothooks, von den Orten, wie sie beschrieben sind und dergleichen, das transferieren und in anderen Fantasy-Welten benutzen. Also ein vielseitiges Buch, trotz seines recht speziellen Settings, das von mir auch 8,5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Wechseln wir zu Eat the Reich. Eat the Reich ist ein Regelwerk und ein Abenteuer und es will genau eine Sache machen, nämlich euch ermöglichen, Vampire zu spielen, die durch Blut und Gekröse wartend im besetzten Paris sich vorarbeiten bis zu einer Nazi-Party am Eiffelturm, um Hitler, der dort in seinem Kommando-Zeppelin sitzt, alles Blut auszusaugen und so den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Ihr merkt vielleicht, das ist nicht ganz unsere reale Historie. Der Zweite Weltkrieg ist auch etwas anders verlaufen. Darüber müssen wir aber gar nicht so viel wissen, außer dass zu dem Zeitpunkt, wo das Abenteuer spielt, 1943, sich die Nazis gerade vor allen Dingen mit Hitler an der Spitze in Paris versammelt haben, was mehr oder weniger wichtiger ist als Berlin, als eine alternative Hauptstadt. Und dass das der letzte Hieb ist, um die Nazis zu vernichten. Quasi der Schlange den Kopf abzuschlagen, der von Vampiren durchgeführt wird. Aber die Nazis auf der anderen Seite haben auch übernatürliche Wesen, die sie gegen einen ins Feld führen können. Um das zu spielen, kriegen wir eine relativ einfache Engine an die Hand, die Havoc Engine, die mit einem W6-Pool-System arbeitet. Aber vor allen Dingen neben den Regeln, zu denen ich gleich nochmal komme, eine ganze Reihe von Dingen, wie was für eine Art von Horror kann hier drin passieren, welche Dinge können dargestellt werden, welche sollen nicht dargestellt werden, mit was für Sicherheitstools kann man arbeiten. Es gibt hier sehr viel Gewalt und Blut drin, aber auf eine überzeichnete Art und Weise, so ist es auch gedacht. Aber wie geht man damit um, dass der Zweite Weltkrieg natürlich ein Setting auch absolut realer Gräuel ist? Und wie kann man mit seiner Gruppe sich darauf vorbereiten, das zu spielen? Und für wen ist das überhaupt die richtige Art von Spiel? Dazu gehört auch ein mehr oder weniger ein Leitfaden, welcher von den 6 vorgefertigten Vampircharakteren für welche Art von mitspielender Person geeignet oder gedacht ist. Da geht es unter anderem darum, was wollen die Leute im Spiel am liebsten tun, wie sehr wollen sie sich selbst am Spieltisch einbringen und wie viel Erfahrung haben sie auch schon mit Rollenspiel. Das heißt, man kann zum Beispiel Vampire spielen, die mit Magie und Nekromantie arbeiten und die etwas komplexer dann auch vom Erzählen her sind. Oder man kann den großen Halb-Fledermaus-Vampir spielen, der im Grunde einfach nur Dinge in Stücke reißt und dabei nicht groß nachdenken muss. Die Havoc Engine, die ich schon erwähnt habe, die ist auch, wie gesagt, nicht so irrsinnig komplex. Man hat eine Handvoll an Werten, die hier auch immer an handfesten Beispielen erklärt werden. Brawl, also Nahkampf, ist zum Beispiel die Methode, Nazis im Nahkampf umzubringen. Oder Suchen, Dinge finden, die Nazis zurückgelassen haben. Shoot, Nazis im Fernkampf erledigen. Läuft alles mehr oder weniger auf eine sehr klare Angabe, was man in diesem Spiel macht, hinaus. Und der Wert, den man daran hat, das ist die Anzahl an Würfeln, die man würfelt. Und dann bekommt man noch durch besondere Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände und Umstände Boni drauf. Wobei sich alle Waffen abnutzen und man auch die Umstände erzählerisch erfüllen muss, um nochmal den extra Bonus zu bekommen. Und dann wird alles, was eine 4, 5 oder 6 ist, als ein Erfolg gewertet. Und man muss selber in der Szene dann entscheiden, was man mit diesen Erfolgen macht. Die Spielleitung würfelt auch und hat auch die 4 und die 5, 4, 5, 6 als Erfolg. Der Unterschied ist, die Spielenden haben bei der 6 noch etwas ganz Spezielles, was sie damit machen können. Und dann wird im Grunde verrechnet und man kann sagen, ich will einen Erfolg zum Beispiel darauf verwenden, das aktuelle Ziel an dem Ort, wo wir sind, zu erreichen, wie zum Beispiel ein verschlossenes Tor aufzubrechen, indem man bei einem Auto, das da steht, was aufs Gaspedal legt, den Gang einlegt und es dagegen fahren lässt. Dann hat man 1 oder 2 Würfel darauf verwendet. Dann erzählt man, dass man einen weiteren Würfel einsetzt, um einen Bedrohungswert vor Ort, der ein Trupp von Nazisoldaten darstellen soll, verringert. Das heißt, dass man, während man hinter dem Auto herläuft, das auf das Tor zufährt, auch noch mehrere Leute erschießt. Nazis erschießt. Und dann kann man vielleicht auch noch die Gefahr, die wiederum von den Würfen der SL ausgeht, abmildern. Und dann verwendet man Würfe, um zu sagen, ich weiche dem Feuer von Nazis aus. Es ist für mich eine Sache, die wirklich schon an der Grenze zum Erzählspiel liegt. Es ist kein Spiel, das richtig in Runden unterteilt ist, wo Zeit sehr, sehr dehnbar ist und wo die Spielenden absolut ermutigt werden sollen, Dinge in die Szene mit einzubringen und sie einfach zu erzählen, wo nicht klar festgelegt wird, wer wo ist, vor allen Dingen von den Gegnern, die auch kontinuierlich Nachschub bekommen. Das ist ein fester Mechanismus im Spiel. Hallo Indy. Und das setzt, glaube ich, voraus, dass man eine gute Chemie mit allen Leuten am Spieltisch hat und dass man auch bereit ist, ein festes System loszulassen. Das ist nicht zwingend meine Lieblingsart zu spielen. Ich kann aber mir vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann mit der richtigen Gruppe, die sich darauf einlässt und dass es auch für die Art von Spiel, wie das hier gedacht ist, gut funktionieren kann. Ich bin überhaupt nicht abgelenkt von meinem Hund. So. Was machen wir dann, abgesehen von Nazis töten hier drin? Wir bewegen uns durch Paris und das ist auch sehr locker gehalten. Paris wird einfach in 3 Zonen aufgeteilt. Wir starten in Zone 3, da können wir uns aussuchen oder auswürfeln mehr oder weniger, an welchem Ort wir gerade eine andere Szene unterbrechen, indem wir von einem Flugzeug abgeworfen werden in Särgen aus Stahl, Die Vampire werden da drin erstmal zermatscht, wenn sie aufprallen, aber dann gehen automatisch auch Kapseln mit besonders nahrhaftem Nonnenblut auf, die sie sofort wiederbeleben, sodass sie direkt das Türchen von ihrem Sarg aufmachen können und rausstürmen und Dinge kaputt machen. Und dann ist empfohlen, je nachdem wie lange man spielen will, so 2-3 Orte pro Zone durchzuspielen. Die haben alle jeweils ein Ziel, eine Herausforderung und Truppen, die dort auftauchen können, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und man spielt so lange, bis man erstens die Bedrohung nicht ausgeschaltet hat, denn das kann man nicht, weil die immer weiteren Nachschub bekommen, sondern bis man sein Ziel erreicht hat und vor allen Dingen gemeinsam beschließt, dass die Erzählung an dem Ort zum Ende gekommen ist. Und das wird zur Zone 1 hin, wo Hitler in seinem Zeppelin an den Eiffelturm angedockt hat, immer gefährlicher. Und dort kommen dann auch die übernatürlichen Kreaturen mit ins Spiel, die ich anfangs erwähnt habe, wie ein mechanischer Mann, wie eine Chaoshexe oder am Ende ein Werwolf. Und dann zum Schluss stirbt Hitler. Es wird betont, er bekommt keine letzte Rede oder sonst irgendetwas. Er wird einfach fertig gemacht und das Spiel ist vorbei. Damit ist auch das Buch im Grunde vorbei. Es gibt dann noch eine letzte Doppelseite mit Ideen dafür, wie man das umsetzen kann für andere Settings. Dass man zum Beispiel sich Mussolini vornimmt oder andere Persönlichkeiten der Zeit, die es dem Buch nach verdient haben. Darunter auch kurioserweise Winston Churchill, aber es steht eine Erklärung dabei. Das Bändchen ist von Leuten, die Matt Spier auch schon ein Indie-Liebling herausgebracht haben. Und Eat the Reich war ein sehr erfolgreiches Crowdfunding. Ich meine, es hat auch einen großartigen Titel und es sieht vor allen Dingen unglaublich gut aus. Es ist ein in sich stimmiges Layout, das punkig und edgy und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen zeitpassend ist mit dem maschinengeschriebenen Text überall. Die Artworks sind toll und die verschiedenen Vampir-Archetypen, die bieten, glaube ich, wirklich für jeden etwas, was so ein Scratch and Itch, so eine Grundidee, was man gerne spielen würde, ausfüllen kann. Es ist fast weniger ein Spiel als ein spielbares politisches Kunstwerk, möchte ich sagen. Aber ich glaube, dass man mit den richtigen Leuten damit sehr blutige, sehr unterhaltsame und sehr zufriedenstellende 1-3 Abende verbringen kann. Auch dafür gibt es 8,5 von 10 möglichen Punkten. Das letzte ist eine persönliche Empfehlung von mir, beziehungsweise ich nutze die Gelegenheit, dass relativ neu noch der letzte Band des aktuellen Moon Knight Runs auf Deutsch rausgekommen ist, um darüber zu reden. Das war, kurz für die Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind in den üblichen Superhelden-Comics, ein Run beschreibt eben eine Zeit, in der dasselbe Team, aber vor allen Dingen dieselben AutorInnen an einem Titel gearbeitet haben. Und für 30 Bände war das Jeb McKay als Autor, oder Jeb McKay, ich schreibe den armen Menschen immer falsch, beziehungsweise habe ihn falsch im Kopf. Jed McKay. Und als Hauptkunstteam haben wir Alessandro Cappuccio und Rachel Rosenberg. Cappuccio macht den Inks und Rosenberg dann die Farbe. Moon Knight ist ein Charakter, der lange Zeit ein bisschen herumgedümpelt hat als ein Internet-Meme. Und der eine eher Mech-Serie auf Disney Plus bekommen hat, die gar nicht so nah dran an dem Originalcharakter ist. Und er hat auch eine Geschichte von Hit-and-Miss-Comic-Runs, wobei der hier definitiv einer der besten ist. Es ist eine Figur, die ein ehemaliger Söldner namens Mark Spector, der von einem ägyptischen Gott auserwählt wurde, als er gestorben ist nach einer Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten in Ägypten, dass er für ihn dessen Aufgaben erfüllen soll. Dazu gehört unter anderem das Beschützen derjenigen, die des Nachts reisen. Kons wurde mir von jemand mit einem Hintergrund in Ägyptologie gesagt, eigentlich ist der ägyptische Mondgott, der hier aber als ein ziemliches Arschloch mit einem skelettierten Vogelschädel auftritt. Und Khonshu ist vor dem Start dieser 30, also insgesamt, das hier ist nur der letzte Band, aber 30 Hefte umfassenden Reihe weggesperrt worden, denn er hat versucht, die Welt zu übernehmen. Das fanden die anderen Leute nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt eine Figur, einen ehemaligen Kriegsverbrecher, den Sohn eines Rabbis, der aber von einem ägyptischen Gott auserwählt wurde, der von allen geschasst wird, weil er erstens starke psychische Probleme hat und zweitens versucht hat, die Welt zu erobern und dafür die Avengers verkloppt hat. Das heißt, eine Figur, die ganz unten anfängt, und dann begleiten wir sie, wie sie in New York sich Stück für Stück wieder was aufbaut und vor allen Dingen unglaublich liebenswerte und komplexe Nebencharaktere bekommt. Und das ist das, was mich irrsinnig angesprochen hat.
Und Indy sehr erschreckt.
Und Indy sehr erschreckt hat, es tut mir leid. Nämlich, wie baut man sich davon wieder auf? Wie geht man mit dem damit einhergehenden Selbsthass um? Ich rechne der Serie unter anderem hoch an, dass Therapie ein wichtiger Part ist und die Therapiesitzungen, die einem gezeigt werden, nicht reiner Bullshit sind, wie es meistens ist, wenn so etwas dargestellt wird. Die zusätzlichen Figuren, die drumherum kommen, ergänzen sich alle großartig. Die haben alle entweder etwas Schlimmes in ihrer Vergangenheit getan oder es ist ihnen etwas angetan worden und daraus bildet sich so eine klassische Found Family, die einen Teenager-Vampir, einen Arzt, der ebenfalls Priester von Khonshu ist und ein lebendes Haus umfasst und eine Katzenfrau. Und das ist alles sehr absurd, aber es ist so gut geschrieben und so in sich schlüssig, dass es einfach nur mitreißend ist und ich am Ende da sitze und mir sage, oh, ich will aber mehr Zeit mit den Leuten verbringen, vor allen Dingen mit der Version dieser Leute, die McKay geschrieben hat, weil man nie weiß, wie es bei den nächsten Leuten wird. Es gibt eine Fortsetzung, Vengeance of the Moon Knight, auch immer noch vom selben Team, nur ohne Moon Knight, denn dieser letzte Band ist sehr klar mit der Tod von Moon Knight betitelt und darauf läuft es hinaus, wie und warum diese Figur endgültig stirbt. Denn normalerweise ist sein ganzes Ding, dass er nicht tot bleiben kann, aber da sein Gott aktuell weggesperrt ist, ist diese Unsterblichkeit irgendwann gestrichen. Vom Artwork her schwankt es extrem, wer gerade federführend ist beim Zeichnen. Und Alessandro Capuccio ist so ausgebucht gewesen über die Reihe hinweg, über diesen Run hinweg, dass er immer öfter an andere Leute hat abgeben müssen. Aber wenn das Originalteam dabei ist, sind es wirklich tolle Seiten, die immer eine klare Farbpalette mit reinbringen, mit Inks, die in Schraffuren und fast verwischten Übergängen ganz tolle Schatten machen und mit überstrahltem Weiß, was das Mondlicht darstellt. Ich liebe es. Leider sind dann, wenn andere Leute am Start sind, die Gesichter auf einmal alle irgendwie sehr viel einfacher und weniger ausdrucksstark und alles ist ein bisschen visuell runtergedummt, fürchte ich. Trotzdem, eine tolle Story, sehr blutig. Im Deutschen verliert sie etwas, weil die Tonalität von McKay immer sehr auf den Punkt ist, gerade eben noch auf der richtigen Seite von nicht zu überzogen. Und das gelingt in der Übersetzung nicht immer. Aber am Ende immer noch 8 von 10 möglichen Punkten von mir. Damit bin ich jetzt aber auch wirklich durch. Vielen Dank für die Geduld und dass ich über einen meiner Lieblingscomics reden durfte. Und vielen Dank für die Geduld mit unserem süßen Hund, der immer mal regelmäßig in die Szenerie gewatschelt kommt und Aufmerksamkeit möchte. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in einem anderen Video, in einem Livestream, auf einer Convention oder im Discord oder bei einem internen Stream. Denn für die wunderbaren Leute, die uns auf Patreon unterstützen, gibt es immer mal wieder interne Spielrunden und interne Streams und auch Podcast-Folgen, die nur für die Leute dort sind. Und es hat sich eine großartige Community aufgebaut, an die auch jetzt ein spezieller Gruß rausgeht. Macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich habe einen Hund hinterm Tisch. Gerade sieht er auch nicht, dass ich versuche, mit ihm zu interagieren. Ich verspreche aber, er ist sehr süß und jetzt geht er wieder. Worüber ich reden wollte, ist, dass der Kontinent Lustria eine Todesfalle ist und es auch erklärt wird, dass er absichtlich so gebaut wurde.